Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Diese Folge wird präsentiert von Uffizi. Uffizi, was ist das eigentlich? Also wenn du Arzt oder Ärztin bist und mehr Zeit für deine Patienten haben möchtest, anstatt stundenlang in die Organisation deiner Praxis zu investieren, dann könnte Uffizi genau das Richtige für dich sein. Egal ob Terminbuchungen, Abrechnungen, Patientendaten oder Elga-Anbindung, Uffizi organisiert deine Praxis ganz easy und sicher, damit Medizin wieder persönlich wird. Mehr Infos unter uffizi.at. Uffizi schreibt man Uffizy. Heute reden wir über ein Organ, das lange, zumindest in unserer westlichen Medizin, unterschätzt wurde. Über den Darm, unser, wie wir heute wissen, zweites Gehirn. Also von der Darm-Hirn-Achse haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört, aber das ist noch lange nicht alles. Der Darm kommuniziert nämlich nicht nur mit unserem Gehirn, sondern mit ganz vielen Organen, mit der Lunge, mit den Nieren, mit der Leber, mit dem Mund, mit der Haut, mit unseren Knochen. Also der Darm, das kann man schon so sagen, ist sowas wie eine Kommandozentrale unserer Gesundheit. In der traditionellen chinesischen Medizin, in der TCM, weiß man das schon lange, aber auch die westliche Medizin wird jetzt darauf aufmerksam. Das liegt wahrscheinlich an der modernen Mikrobiomforschung. Unser heutiger Gast ist überzeugt, der Schlüssel für unsere Gesundheit liegt im Darm. Und sie redet von mehreren Darmachsen, die wir im Körper haben. Dr. Alexandra Knauer ist Ärztin für Allgemeinmedizin und Gründerin von Salutogenia. Das ist ein Institut für Gesundheitsmedizin, wo sie das Wissen aus bewährten traditionellen Heilmethoden und modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen weitergibt. Heute gibt es hier bei uns im Podcast weiter. Danke, Alexandra, fürs Kommen.
Ich danke dir für die Einladung.
Wir starten wie immer mit so einem kleinen Wordrap, wo du uns ein paar kurze Fragen beantwortest.
Der Health Check.
Dein Bauchgefühl heute Morgen auf einer Skala von 1 bis 10?
9 bis 10, weil ich auch ein bisschen aufgeregt bin wegen des Interviews.
Das ist gar nicht unser erstes Interview, oder?
Das stimmt, aber irgendwie ist man trotzdem immer ein bisschen aufgeregt.
Das verstehe ich. Was hast du heute schon Gutes für deinen Darm gemacht?
Ich habe gut gefrühstückt. Das ist einmal die Basis, dass ich mich wirklich fit fühle und gerüstet fühle für den Tag. Und dann am Weg daher einfach nur noch Tee getrunken und dem Darm die entsprechende Pause gegeben, die er dann auch braucht zum Verdauen.
Jetzt steht auch ein Kräutertee da.
Ja.
Darf ich nur fragen, was du frühstückst für gewöhnlich?
Ich habe heute ein Humusbrot mit Avocado und frischer Kresse gegessen und einen Tee dazu getrunken.
Dein Morgenritual, gutes Frühstück, nehme ich mal an.
Ja, aber ich beginne den Tag mit einem Probiotikum. Das mache ich wirklich seit Jahren, täglich auf nüchternen Magen, in lauwarm aufgelösten, also auflösen im lauwarmen Wasser. Und das hat sich sehr bewährt.
Und da machst du auch keine Pause, sondern das nimmst du durchgehend?
Da mache ich keine Pausen. Ich werde das immer wieder vom Patienten gefragt. Muss ich denn keine Pause machen? Ist das nicht zu viel? Und wenn der Körper sagt, dass es mag, dann passt's. Die meisten merken es, wenn es genug ist. Und auch ich habe manchmal Tage, wo ich mir denke, na, heute nicht. Dann mache ich eine Pause.
Also wieder aufs Bauchgefühl hören, oder?
Richtig.
Dein lieblingsdarmfreundliches Lebensmittel. Du hast mir mal erzählt, dass du ganz viel Parmesan isst. Aber ist das so darmfreundlich?
Ja, das liegt eher an meiner Herkunft, Mann meiner italienischen, weil er ist irgendwie der Parmesan ein Grundnahrungsmittel. Aber ich würde sagen, darmfreundlicher ist sicherlich was Fermentiertes. Also wenn ich wirklich unter den Top 10, würde ich auf jeden Fall das Kimchi zählen. Das ist ja so ein fermentiertes Gemüse aus Korea. Und das lässt sich auch leicht selbst machen, einfacher als ein Sauerkraut. Wobei natürlich ein gut gemachtes Sauerkraut von meinen Schwiegereltern unschlagbar ist, aber das ist so aufwendig.
Dein Wundermittel, wenn du mal zu viel gegessen hast?
Da verwende ich ganz gern Bittertropfen. Man kann so eine Mischung nehmen, man kann auch Pfefferminztropfen nehmen, also irgendwelche ätherischen Extrakte, die wirklich die Verdauung fördern.
Und wenn dein Darm sprechen könnte, was würde er zu dir sagen? Ist er zufrieden damit, wie du mit ihm umgehst?
Ja, absolut. Aber ich glaube, wenn er sprechen könnte, grundsätzlich könnte er zu jedem von uns sagen, weniger ist mehr.
Das ist aber nicht so einfach immer, oder?
Nein, das ist die Challenge.
Alexandra, während wir uns da gegenüber sitzen und uns unterhalten, redet da eigentlich der Darm auch irgendwie mit?
Im Prinzip schon.
Ja, inwiefern? Ja.
Weil er ja wirklich unser größter Wohlfühlfaktor. Wenn es unserem Bauch gut geht, dann fühlen wir uns einfach wohl. Das hat natürlich mit der Rückkopplung über das Nervensystem zu tun, aber auch wenn er eben angenehm verdauen kann und eben auch zur Ruhe kommen kann dazwischen, dann gibt es keine negative Rückkopplung, weder über das Nervensystem noch über die Botenstoffe. Und dann ist er ruhig. Dann gibt er Ruhe und dann können wir auch klar denken. Aber wenn er beschäftigt ist und sich nicht wohlfühlt, dann meldet er das auch zurück. Und Gott sei Dank spricht mein Darm momentan nicht mit mir. Also er fühlt sich wohl.
Aber das heißt jetzt nicht, dass man, weil ja das Intervallfasten so im Trend ist, dass man jetzt den ganzen Vormittag nichts essen soll, damit man in Meetings Ruhe hat von seinem Darm, sondern dass man quasi dazwischen eine Pause macht.
Also das Intervallfasten ist grundsätzlich sehr wertvoll. Wenn man es aber auf die traditionell chinesische Medizin überträgt, dann sollte man ja eher das Abendessen weglassen. Wir haben in der Früh wirklich eine Notwendigkeit, Energie zu erzeugen. Und dazu funktionieren die Verdauungsorgane gerade in den Morgenstunden und auch über Mittag besonders gut. Nämlich zu dem Zweck, die Energie aufzubereiten. Wenn wir am Vormittag dem Verdauungstrakt, der voll aktiv ist und so richtig Lust hat, Energie zu erzeugen, nichts liefern, dann wird er irgendwann einmal träge. Zu Beginn beginnt er sogar eher, sich selbst zu verdauen. Also das kann sogar negative Aspekte hervorrufen. Und dementsprechend ist es schon gut zu frühstücken, aber wenn ich weiß, ich habe ein wichtiges Meeting oder ich muss mich irgendwo wirklich gut konzentrieren können oder ich muss gut sprechen können, ist es besser, nicht vorher zu essen, weil sonst geht die Energie wieder runter, weil der Verdauungstrakt beschäftigt uns und uns die Energie primär mal abzieht.
Oder zumindest keinen Schweinsbraten davor essen, oder? Das ist vielleicht sehr lange.
Wäre auch vom Vorteil.
Wir sprechen heute im ersten Teil über vier Darmachsen. Es gibt ja mehrere, heute mal vier, über die Darmhirnachse, die Darmlungenachse, die Darmhautachse und auch die Darmmundachse. Und im zweiten Teil, der dann eine Woche später wieder am Donnerstag erscheint, sprechen wir dann noch über weitere Achsen. Beginnen wir heute mal bei jener, die wahrscheinlich den meisten noch am geläufigsten ist, die Darmhirnachse. Wie beeinflusst denn der Darm, was und wie wir denken und umgekehrt? Also was macht unser Mindset mit unserem Darm?
Also wir dachten lange in der Medizin, dass wir eher mental die Darmfunktion steuern können. Ich kann mich erinnern aus meinem Medizinstudium, dass so mehr oder weniger gesagt wurde, Achtung, Patienten mit Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, also mit so einer Darmentzündung, die haben in Wahrheit Depressionen, wurde so unter vorgehaltener Hand gesagt. Und man dachte, das liegt wohl daran, dass sie nur Bauchschmerzen haben, weil sie eine Depression haben. Heute wissen wir, dass es eher bottom-up läuft. Das heißt, dass die Informationen, die Signale vom Darm zu 80-90% eher unser Gehirn erreichen und deshalb diese armen Menschen, die chronische Darmentzündungen haben, deshalb depressiv werden, weil die entsprechenden Neurotransmitter nicht produziert werden und auch das Gehirn nicht versorgen können. Und dann fehlt unter anderem Serotonin, Dopamin, GABA-Aminobuttersäure, weil im Darm die Zusammensetzung des Darmmikrobioms nicht mehr stimmt, so auch nicht die kurzkettigen Fettsäuren gebildet werden können, die wir dringend brauchen, um die Darmbarriere intakt zu halten, die Darmzellen versorgen zu können, die Energie aufbereiten zu können und die entsprechenden wichtigen Hormone und Botenstoffe zu produzieren.
Was bedeutet das dann für die Behandlung von Depressionen, Burnout, Angststörungen? Behandelt man das heute mit dem Wissen anders? Oje, der Blick.
Das wäre so wichtig und so schön, wenn wir dorthin kommen. Wir haben das Wissen mittlerweile, dass natürlich Darmerkrankungen, aber auch schon einfach die Fehlbesiedlung im Darm assoziiert ist mit neurologischen, aber auch psychiatrischen Erkrankungen, allen voran bei den psychiatrischen Erkrankungen, die Angststörungen und die Depressionen. Das heißt, man beobachtet momentan noch, dass Menschen mit Depressionen und Angststörungen ein anderes Mikrobiom aufweisen als die, die eben keine Depressionen haben. Und man weiß auch, was da besser läuft bei den Menschen, die keine Depressionen haben, weil sie eben bessere Versorgung mit Milchsäurebakterien haben, also eine bessere Schutzflora haben. Und natürlich sollte man das jetzt möglichst rasch auch in den Leitlinien verankern, dass wir uns bitte mehr auch um die Darmgesundheit kümmern, um solche Erkrankungen zu behandeln und nicht nur beobachten, weil man hat das Werkzeug bereits in der Hand.
In der TCM spricht man ja schon lange oder schon immer vom Bauch als Zentrum der Mitte. Kannst du uns erklären, was die TCM schon seit Jahrtausenden über diese Verbindungen zwischen Darm und Gehirn und weiteren Organen weiß? Und warum hat man das quasi in der westlichen Medizin so lange ausgeblendet?
Die traditionelle chinesische Medizin, so wie jede traditionelle Medizin, hat immer den Körper als gesamten Organismus betrachtet. Das heißt, man hat beobachtet, was passiert in der Natur und hat das umlenken können, auch auf den Körper, wie er funktioniert. Und deswegen hat man eher die Funktionen beobachtet und wie die einzelnen Funktionen mit den Organen in Verbindung stehen. Und man hat weniger sich fokussiert auf einzelne Organe. Und das Thema ist, dass das dann mit der modernen Medizin abgedriftet ist in eine Detailliebe. Man hat dann begonnen, jedes einzelne Organ zu zerpflücken und letztendlich haben wir heute 30 Fachdisziplinen, was Fachärzte betrifft. Das heißt, jeder Facharzt konzentriert sich auf ein Organ und das ist großartig, wenn ich gezielt ein Thema habe, dass ich ein Organ operieren lassen muss, dass ich eine ganz seltene, schwierige Erkrankung an einem Organ habe, dann freue ich mich, wenn ich den Spezialisten habe. Aber grundsätzlich brauche ich einen Allrounder, der erkennen kann, wie die einzelnen Organe zusammenhängen. Und das war in der traditionellen Medizin klassisch verankert und wurde dann vor lauter Experimentier- und Forschungsfreude offensichtlich irgendwann vergessen. Und es war schon auch ein bisschen dieses Gefühl, glaube ich, der neuen Wissenschaftler, alles Wissen von den Alten ist Quatsch und wir wissen es jetzt besser. Und das ist schade, weil wir sollten uns schon darauf besinnen, woher wir kommen und dass das schon seine Richtigkeit hat. Also wir brauchen den Überblick.
Und jetzt, wo quasi das Mikrobiom so im Fokus steht, wird dieses Wissen doch wieder wertgeschätzt? Kann man das so sagen? Geht das in die Richtung oder sind wir da noch ganz am Anfang?
Ich glaube, wir sind am Anfang, weil auch wieder mit dem Mikrobiom so ins Detail geschaut wird und mit den molekulargenetischen Analysen kann man jetzt so viele verschiedene Bakterienarten detektieren und wieder wird nur ins Detail geschaut. Und ich bin dankbar für die Forschungsergebnisse, weil wir endlich die Beweise dafür haben, warum das Darmmikrobiom so wichtig ist für die Funktion aller Organsysteme. Aber ich glaube, dass die Medizin noch einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte brauchen wird, um das zu erkennen, wie wertvoll das ist, dass wir aufgrund dieses Wissens wirklich vielleicht auch eine neue medizinische Disziplin erfinden sollten, nämlich die des ganzheitlichen Betrachtens wieder der Menschen.
Zum Beispiel auch von zwei Organen, die man wahrscheinlich selten miteinander in Verbindung bringt, die Lunge und den Darm. Könnte man meinen, naja, das eine ist dafür zuständig, dass verdaut wird, das andere beschäftigt sich mit der Luft, die wir ein- und ausatmen. Aber du sagst, da gibt es eine ganz besondere Verbindung. Welche ist das?
Ja, ich liebe den Begriff jetzt dieser Darm-Lungen-Achse. Ich war so glücklich, wie ich das gesehen habe, dass das jetzt endlich eine Bezeichnung bekommt, weil wir in der chinesischen Medizin wissen, dass die beiden Darm, also vor allem Dickdarm und Lunge, sind ja ein Geschwisterpaar, könnte man sagen. Das ist ein gekoppeltes Meridianpaar, das wissen wir aus der Akupunktur. Und die beiden Organe befinden sich im Metallelement. Also es gibt in der chinesischen Medizin die Fünf-Elemente-Lehre. Und in jedem Element sind Organe zugehörig. Und eben in diesem Metallelement gehören Lunge und Dickdarm zusammen. Die beiden erfüllen eine gemeinsame Mission. Und zwar, dass sie dafür sorgen, dass wir die Energie aufbereiten können im Körper. Das heißt, stelle vor, du hörst auf zu atmen, dann hast du wahrscheinlich 2 bis 3 Minuten, bis du bewusstlos bist und das war's dann mit deinem Leben. Das heißt, wir müssen die ganze Zeit unser Leben aufrechterhalten über jeden einzelnen Atemzug. Das ist einmal die Lungenfunktion. Und der Dickdarm sorgt ja dafür, in Zusammenschau mit den anderen Darmabschnitten, dass wir Energie aufbereiten können über das, was wir essen und trinken. Das heißt, wir brauchen auch strukturelle Energie, nicht nur Luft und Liebe, sondern auch Substanz. Und deshalb sind diese beiden Organe so wichtig, um eben Energie ständig aufzubereiten. Und da müssen sie zusammenspielen. Heute wissen wir, dass 80% des Immunsystems, also der immunkompetenten Zellen im Darm gebildet werden. Und da ist auch dieser Zusammenhang, weil für den Lungenfunktionskreis zählt nicht nur die Atemfunktion des Ein- und Ausatmens, sondern es geht um die Immunabwehr. Das heißt, zur Lungenfunktion gehört eigentlich die Immunabwehr.
Was bedeutet das dann für Allergien, die man zum Beispiel über die Nase, über den Atem spürt? Pollenallergie, Gräserallergie, steht da quasi im Hintergrund diese Achse?
Da ist definitiv die Achse Lunge-Dickdarm betroffen. Bei der Allergieneigung ist es natürlich so, dass wir auch eine genetische Komponente haben. Aber wir wissen aus den Untersuchungsergebnissen, dass wir bei Kindern, die von allergischen Eltern kommen, haben wir natürlich eine erhöhte allergische Neigung. Und wenn wir diese Kinder frühzeitig, also wir wissen, dass sie möglichst gestillt werden sollen von der Mutter, um über die Muttermilch schon die entsprechenden Darmmikroben, Hautmikroben aufzunehmen und das Darmmikrobiom zu prägen. Aber man empfiehlt eben auch schon bereits in der Schwangerschaft und ab der Geburt entsprechende Probiotika zuzuführen, weil wenn man diese Säuglinge ausreichend mit Milchsäurebakterien versorgt, dann haben sie eine viel geringere Chance, dass sie eben eine Neurodermitis ausbilden und dass sich diese Allergien überhaupt entwickeln. Und wir kennen ja auch Erwachsene, die plötzlich aus nichts Allergien entwickeln. Das sind im Übrigen die, die man sehr gut behandeln kann, weil die sind nicht so massiv vorbelastet und wenn man da eine Darmsanierung durchführt, dann ist die Allergie plötzlich auch wieder weg.
Du hast schon Neurodermitis angesprochen, da sind wir schon bei der nächsten Achse, nämlich Darm und Haut. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir schauen in so einen WhatsApp-Chat-Verlauf rein, den Darm und Haut miteinander führen. Was steht da so? Was schreiben die miteinander?
Herrlich. Also die beiden kommunizieren die ganze Zeit. Nur ich würde sagen, die Haut schreibt immer nur zurück, okay, ja, okay. Und es schreibt die ganze Zeit der Darm. Der Darm meldet die ganze Zeit, der hat ein unglaubliches Informationsbedürfnis und Kommunikationsbedürfnis und erzählt der Haut die ganze Zeit, jetzt geht's mir so, jetzt geht's mir so, jetzt verdaue ich das, das kann die Giftstoffe nicht loswerden, jetzt muss ich das ausscheiden. Also da ist der Darm eigentlich im Redefluss und die Haut ist eher im Empfangsmodus und sagt, aha, okay, Okay, also ein bisschen so wie mein Sohn antwortet, wenn ich ihm eine WhatsApp-Nachricht schreibe.
Das ist gut. Wie alt ist das so?
16.
Habe ich mir fast gedacht. Okay. Aber das heißt, wenn ich jetzt mein Hautbild positiv beeinflussen will, dann sollte ich nicht jetzt von außen anfangen, großartig was zu machen, sondern das sollte ich zuerst mal mit meinem Darm reden oder was machen.
Ja, also meistens funktioniert ein gutes Hautbild besser, indem wir uns um die richtige Ernährung und um die Darmgesundheit kümmern.
Es gibt ja da diesen Spruch, Schönheit kommt von innen. Klingt ein bisschen wie so ein Kalenderspruch, aber wenn man sich jetzt die Darm-Hautachse anschaut, dann ist das ja was Wissenschaftliches, das da dahinter steht. Oder?
Definitiv. Also die Schönheit kommt von innen, sehe ich ja eher in Bezug auf die Charaktereigenschaften. Nein, aber grundsätzlich stimmt das. Also man muss in jedem Fall, es gibt da so eine Grundregel. Wir erkennen am Hautbild, wenn die Haut schlecht ist, dass in jedem Fall der Darm beteiligt ist. Vice versa haben wir keine Garantie, wenn die Haut schön ist, dass der Darm wirklich in Ordnung ist. Aber wenn wir erkennen, dass jemand eine unreine Haut hat, dass er eine Akne entwickelt, dass er irgendeinen Ausschlag, ein Ekzem, ja, eben, das kann Neurodermitis sein, kann aber auch ein vorübergehendes Ekzem sein. Also was auch immer die Haut ausdrückt, können auch chronische Erkrankungen sein, wie die Schuppenflechte. Dann wissen wir, dass das Grundproblem vom Darm kommt. Das Interessante ist, dass trotzdem noch in der Dermatologie vorwiegend Substanzen verabreicht werden, nämlich lokal an der Haut, die eben lokal wirken sollen, wie die Entzündung hemmen. Man erkennt, oh, da ist Entzündung, dann gebe ich ein Cortison oder ein Antibiotikum oder eine Pflegecreme. Aber das Problem kommt nicht von draußen, weil es ist ja nur der Spiegel dessen, was innen drinnen nicht passt. Und deswegen müssen wir von innen her arbeiten.
Was passiert denn dann eigentlich, wenn wir quasi dann mit Cortison oder was auch immer dagegen arbeiten? Weil dann schreibt ja quasi doch die Haut im Chatverlauf zurück, so lass mich in Ruhe mit deinen Informationen, ich schieb dir das jetzt wieder zurück. Was passiert denn da?
Das ist so, als würde im Chatverlauf die Haut nicht mehr antworten. Oder man kann auch sagen, wenn man einen Hund, der bellt, zu oft schlägt, dann wird er aufhören zu bellen und wenn das nächste Mal der Einbrecher kommt, wird er nicht mehr Alarm schlagen. Das schlägt sich irgendwann einmal negativ auf uns zurück. Das macht langfristig chronische Probleme, die sich dann neue Wege suchen.
Was würdest du jetzt jemandem raten, der schon wirklich lange mit Hautproblemen kämpft und alles von außen vielleicht schon probiert hat, aber merkt so wirklich, hilft nichts? Wo kann man da ansetzen? Und wie lange dauert das dann auch?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich von Krankheit zu Krankheit. Manchmal ist es natürlich erforderlich, auch das parallel von außen zu behandeln. Und natürlich bei schweren Verläufen empfehle ich auch, dass man vorübergehend vielleicht mit einem Cortison arbeitet oder eben etwas, ein Antibiotikum braucht. Aber egal wie hartnäckig, wie chronisch das Problem ist, man darf dabei nicht den Darm vergessen. Das heißt, man sollte dann eine Mikrobiomanalyse durchführen, mal schauen, wo ist das Problem begraben, weil im Darmmikrobiom, das kann man wunderbar erforschen, man gibt eine Stuhlprobe ab, das tut nicht mal weh, erkennt man, wie gut ist die Schutzflora, wie gut sind eben diese Milchsäurebakterien, die so wichtig sind für eine intakte Darmschleimhaut und eben auch Hautbarriere. Und man sieht eben auch, wie viele gibt es von diesen potenziell bösen Keimen, die eben Entzündungen fördern. Und die sollte man jetzt nicht unbedingt dann antibiotisch dezimieren. Deswegen funktioniert das auch, dass man bei einer Akne beispielsweise ein Antibiotikum gibt. Das funktioniert vorübergehend, weil man ja eben diese störenden Bakterien tötet und somit diese Stoffwechselprodukte, die die Entzündung angeheizt haben, eliminiert. Aber langfristig habe ich ja das Problem nicht behoben, weil ich mit dem Antibiotikum auch wiederum die Schutzflora geschwächt habe. Also das Ganze wird eine Zeit lang funktionieren und dann mit der Zeit wird die Haut wieder schlechter. Deswegen ist es immer wichtig, hier umfassend dafür zu sorgen, dass das Darmmikrobiom stabiler wird. Und stabiler wird mit der richtigen Ernährung und auch mit möglicherweise Unterstützung durch Prä- und Probiotika.
Weil du sagst, richtige Ernährung und Unterstützung durch Prä- und Probiotika, ist das individuell? Braucht da jeder was anderes? Oder kann man da schon mal so allgemein sagen, das würde jedem helfen?
Es gibt natürlich allgemeine Empfehlungen, was gesund ist. Also allen voran ballaststoffreiche, pflanzliche Ernährung. Wir brauchen ein gewisses Maß an guten Fetten. Wir brauchen auch Proteine. Aber ich sage deshalb, dass es so wichtig ist, dass wir uns individuell passend ernähren, weil wir ja von vornherein nicht wissen, wie das Darmmikrobiom bereits antrainiert wurde. Also wenn wir was essen, musst du wissen, dass wir ja nicht primär unsere Körperzellen nähren, sondern wir füttern in erster Linie unsere Darmbakterien. Und je nachdem, wie ich die ersten 10, die ersten 20, 30, 40 Jahre meines Lebens gegessen habe, habe ich mir eine gewisse Kolonie angezüchtet. Und wenn ich beispielsweise Süßigkeiten liebe, dann habe ich natürlich ein ganz anderes Darmmikrobiom als jemand, der sich grundsätzlich nur von Fleisch ernährt oder jemand, der vegan sich ernährt. Und da muss man einfach aufpassen, ja, ob das Mikrobiom in der Lage ist, auf 1-2 sich umzustellen auf eine quasi gesunde Ernährung, weil dann kann passieren, dass ja die entsprechenden Darmbakterien fehlen. Und wenn man das dann isst, in der Überzeugung, das ist jetzt ganz gesund, ja, ich esse jetzt jeden Tag eine große Schüssel Salat und ich trinke dazu einen Smoothie, da sind viele Vitamine drinnen und da sind die sekundären Pflanzenstoffe und da sind die ganzen, also das ist ja alles richtig. Und diese Person entwickelt aber daraufhin massive Blähungen.
Und dann denkt man, ach, das vertrage ich nicht, esse ich lieber wieder das nicht gesunde.
Ja, genau. Also das ist äußerst ungünstig. Da muss man wirklich sich langsam herantasten und schauen, was für einen passt. Und es sollte aber der Trend natürlich gehen in Richtung, dass man eben die Lebensmittel eher weglässt, die entbehrlich sind. Das ist halt wirklich allen voran der Zucker, das sind die also Alkohol, zu viel Fleisch ist auch nicht günstig. Wir brauchen natürlich Proteine, aber Vorsicht vor zu viel Fleisch und, ja, und Fertigprodukte. Also das sind alles Dinge, die schwächen langfristig das Verdauungssystem.
Das schieben wir alles in unseren Mund und eigentlich, ja klar, das kommt irgendwann im Darm an, so weit kann ich nur folgen, aber von der Darm-Mund-Achse wusste ich bisher trotzdem noch nichts. Kannst du die auch noch ein bisschen erklären, bitte?
Das ist mir auch so recht, dass das endlich hier auch, dass es hier ein Bewusstsein jetzt gibt, weil die Zahnheilkunde wird ja überhaupt komplett abgetrennt von der Medizin. Das ist ja sogar ein eigenes Studium. Mhm. Und früher mussten Zahnärzte erst Humanmedizin studieren und haben dann ein Zusatzfach für Zahnmedizin gemacht. Heutzutage ist das ein eigenes Studium. Das heißt, die Zahnmediziner haben nicht einmal mehr diese allgemeine grundhumanmedizinische Ausbildung. Und das Problem dabei ist, dass der Mund aber Teil des Darmes ist. Das heißt, erstens ist der Mund schon einmal Teil des Verdauungsapparats. Und wir haben im Mund eine Schleimhaut, genauso wie im Darm. Und wir haben dort wahnsinnig viele Bakterien. Also wenn man das weiß, dann überlegt man sich, ob man den nächsten noch küssen möchte, weil natürlich jeder ein eigenes Darmmikrobiom hat und auch ein eigenes Mundmikrobiom. Und da sind unfassbar viele Bakterien drinnen. Aber natürlich andere Bakterien als im Darm. Und die muss man auch trennen. Jeder Teilabschnitt hat ein eigenes Milieu, einen eigenen pH-Wert und auch andere Bakteriengruppen. Und jetzt ist es auch wichtig, also gerade was diese Mund-Darm-Achse betrifft, ist mir ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass der Magen gut funktioniert, weil der trennt ein bisschen diese beiden Bereiche. Und der Magen hat einen sehr sauren pH-Wert, da haben wir die Magensäure, und die sorgt dafür, dass eben die Keime, die möglicherweise schädigend sind, und dazu gehören auch einige von den Mundbakterien, lieber nicht in den Darm gelangen sollten. Das heißt, das ist ein Riesenthema bei Patienten, die immer diese Säureblocker nehmen müssen, diese befürchteten Protonenpumpeninhibitoren, die sind übrigens sehr stark im Fokus, was die Mikrobiomforschung betrifft, weil man eben erkennt, wie negativ die Auswirkungen sind, wenn man langfristig diese Säureblockade auflöst. Und so gelangen ungehindert schlechte Keime in den Darm und können dort wirklich massive Probleme anrichten. Abgesehen davon wissen wir schon wirklich eigentlich immer, auch aus der traditionellen Medizin, dass die verschiedenen Zahnareale in Verbindung stehen mit den Organsystemen. Das heißt, wenn wir einen Zahnherd haben, eine unentdeckte Entzündung, dann kann sich die langfristig auf ein Organ auswirken. Und genauso, wenn ein bestimmtes Organ ein Problem hat, kann das rückmelden und dort den Zahn stören. Also da gibt es eine ganz wichtige Verbindung. Und auch so Aspekte wie, wenn wir jetzt Patienten sehen mit Zahnfleischentzündungen oder Mundgeruch, das sind schon Dinge, wo man eindeutig sagen muss, Vorsicht, weil der Zahnarzt wird in erster Linie dafür sorgen, dass die Entzündung beseitigt wird durch dieses abgetrennte Denken. Sehr häufig werden verschrieben antiseptische Mundspülungen. Und dabei werden aber auch gute Mundmikroben getötet. Und es gibt hervorragende Studien mittlerweile, die beweisen, dass durch ein Mundwasser, das wir so zu kaufen bekommen in jedem Drogeriemarkt, ganz wichtige Bakterien abtötet, wie zum Beispiel diese nitratreduzierenden Bakterien. Und die brauchen wir aber für unsere Stickstoffmonoxidbildung. Und dieses Stickstoffmonoxid hat eine ähnliche Wirkung wie unser Nervus vagus. Das heißt, der kann die Gefäße erweitern. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir Mundwasser verwenden, dann können wir bei Patienten einen Bluthochdruck verursachen, weil dadurch die natürliche Gefäßerweiterung nicht mehr funktioniert. Und gerade bei Patienten, die vorbelastet sind, die denken sich, die werden wahrscheinlich auch keinen gesunden Darm haben, dann stinken sie vielleicht aus dem Mund, dann verwenden sie ein Mundwasser und dann kann man auch wirklich beobachten, dass die Blutdruckmessung unmittelbar nach der Mundspülung viel schlechter ausfällt als danach. Also solche Personen müssen wirklich aufpassen, wie sie mit dieser Mundhygiene vorgehen.
Das heißt, auch da rätst du wieder zuerst mal beim Darm anzufangen?
Unbedingt. Erst mal den Darm sanieren, aber auch lokal, also sofort aufhören mit solchen Maßnahmen, die eben eher das Mundmikrobiom zusätzlich schwächen. Das ist so, als würden wir Desinfektionsmittel trinken. Das tut einfach weder dem Mund noch dem Darm gut. Und da vielleicht sogar eher mit einem Probiotikum spülen.
Und generell zur Mundhygiene, hast du da noch irgendwelche Tipps? Da gibt es zum Beispiel im Ayurveda dieses Zungenschaben. Oder wie kann man am besten dafür sorgen, dass der Mund gesund ist und damit auch die Verbindung zum Darm gut funktioniert?
Mundhygiene ist natürlich erforderlich, regelmäßige Mundhygiene, aber man sieht auch bei der Mundhygiene, und das meldet auch der Zahnarzt dann zurück, ob eben das Zahnfleisch gesund ist oder nicht. Das heißt, der Zahnarzt oder die Mundhygienikerin erkennt, ob der Darm gesund ist, nämlich daran, wie gesund das Zahnfleisch ist. Nichtsdestotrotz, wir werden es nicht immer perfekt machen, Mundhygiene ist erforderlich. Sehr gut ist auch das Ölziehen aus dieser ayurvedischen Medizin, oder die Zunge schaben macht meiner Meinung nach nicht wirklich Sinn, weil es ja aus der chinesischen Medizin ganz wichtig ist zu erkennen, was passiert auf der Zunge. Auf der Zunge haben wir das Abbild dessen, was im Darm passiert. Also die Zungendiagnostik verrät uns sehr viel, und wenn der Belag dicker ist, dann ist das ein sehr einfaches diagnostisches Kriterium, wo wir schon erkennen, da stimmt die Darm-Mikrobiom-Zusammensetzung nicht wirklich. Und wegschaben bringt nichts. Ja. Es verändert nichts am Darm-Mikrobiom.
Eine Frage habe ich jetzt noch. Da war ich jetzt sehr hellhörig, wie du gesagt hast. Naja, man sollte sich dann überlegen, ob man noch jemanden küsst. Aber kann es nicht auch bereichernd sein, wenn man da so ein bisschen einen Austausch hat? Oder soll man das Küssen jetzt alle lassen?
Nein, nein, auf keinen Fall. Man weiß sogar, dass eben Ehepaare dann sich annähern, was das Mikrobiom betrifft. Und man weiß auch, dass eben auch Freunde, Verwandte untereinander dann Ja, hier findet natürlich ein Austausch statt, dieser Darmmikroben oder dieser generellen Darmmikroben, weil wir haben ja diese Mikroorganismen nicht nur im Darm oder im Mund, sondern auch auf der Haut. Also jede Berührung in jeder Hinsicht führt zu einem sehr wichtigen und guten Austausch.
Schön. Das ist jetzt eigentlich schon ein wunderschöner Schlusssatz, aber wir haben noch unseren Faktencheck und unser Rezept.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Ich habe hier drei Behauptungen, Alexandra, und du sagst mir, ist da was dran oder nicht, deiner Meinung nach? Wenn ich jeden Tag Joghurt esse, ist mein Mikrobiom in Ordnung. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich rede jetzt natürlich nicht vom Fruchtjoghurt mit
Nein,
Zucker.
Nein, also du sprichst von einem natürlichen Joghurt. Aber wir müssen bedenken, dass im Joghurt sind keine lebendigen Mikroorganismen mehr, sondern wir sprechen von einem Postbiotikum. Das heißt, wir haben im Joghurt nur noch die Stoffwechselprodukte, die auch sehr wertvoll sind. Also ein Joghurt ist grundsätzlich ein fermentiertes Lebensmittel, das günstig ist. Aber ich gebe zu bedenken, dass sehr viele Menschen ein Thema haben mit dem Milchzucker und auch mit dem Milcheiweiß. Das heißt, hier bitte Vorsicht, ob man wirklich die Milch verträgt und sonst eventuell auf ein veganes Joghurt umsteigen.
Das zweite, Antibiotika zerstören das Mikrobiom.
Ja, das stimmt. Allerdings gibt es auch Antibiotika, die teilweise erforderlich sind. Also wie zum Beispiel ein Metronidazol brauche ich, um auch hier ein gewisses Regulativ herstellen zu können. Beispielsweise bei einer parasitären oder bei einer schweren bakteriellen Infektion. Also, ich sage jetzt nicht, dass alle Antibiotika schlecht sind, aber wir müssen sie sehr gezielt einsetzen und reduzierter einsetzen und nicht schnell mal bei einem Schnupfen ein Antibiotikum dazugeben, weil in Summe schwächt es das Darmmikrobiom.
Aber wenn man es dann mal braucht, muss man jetzt auch nicht die Sorge haben, dass es für immer zerstört ist, das Mikrobiom. Kann man das dann wieder aufbauen?
Nein, das kann ich versprechen, dass es nicht für immer zerstört ist. Es ist nur erforderlich, dass man wirklich immer ein Probiotikum dazu nimmt. Man sollte wirklich schon während der Einnahme des Antibiotikums immer ein Probiotikum dazu nehmen und auch noch danach mindestens 2 bis 4 Wochen danach weiternehmen, um das Darmmikrobiom zu stärken.
Die dritte Behauptung und die letzte, ein gesunder Darm bedeutet eine gesunde Psyche.
Ja, in gewisser Hinsicht ja, weil wir ja wissen über die Darm-Hirn-Achse, wie wichtig es ist, dass der Darm funktioniert, damit überhaupt unsere Psyche funktionieren kann. Wir merken das auch ganz stark eben auch bei älteren Patienten, wenn sie schwach sind generell schon und da ist das Darmmikrobiom schon schwächer und dann haben sie einmal eine Infektion und das kann ihr ausbedeuten, weil sie dann wirklich auch geistig komplett abbauen. Aber natürlich wissen wir, dass nicht jeder, der vielleicht psychisch ein Thema hat, nur ein Darmproblem hat.
Ganz zum Schluss wünsche ich mir von dir noch ein Rezept. Und zwar, was gibst du uns mit an Tipps oder Ideen, was wir noch heute vielleicht umsetzen können, um die Kommunikation zwischen dem Darm und jenen Organen, über die wir heute gesprochen haben, zu verbessern?
Das Rezept.
Ich empfehle tatsächlich, dazwischen Atempausen einzulegen. Natürlich müssen wir darauf achten, was wir zu uns nehmen, wie wir essen. Also bitte keine zu viele Zwischenmahlzeiten, Mahlzeiten einhalten, vernünftig essen. Und wir sollen uns wohlfühlen, also nicht zu viel essen, gut kauen. Aber was wirklich vernachlässigt wird, das ist das richtige Atmen. Da sind wir wieder bei der Lungen-Darmachse, dass uns die beruhigende Atmung unser Nervensystem sehr rasch beruhigen kann. Und wenn der Nervus vagus aktiviert ist, dann funktioniert auch die Verdauung besser. Und das können wir auch jetzt gleich machen.
Dann starten wir gleich. Liebe Alexandra, vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil nächste Woche.